Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Schönen guten Nachmittag, Radio Free FM mit der Plattform hier um 16 Uhr auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Plattform geht es um, ja, die Sendung ist überschrieben mit digitale Kunst in Corona-Zeiten. Es geht letztendlich um die Möglichkeiten, die Künstler aus dem Filmbereich, aus dem Theater- und Schauspielbereich momentan eben, naja, sagen wir nur mit Einschränkungen irgendwie wahrnehmen können. Aber wir sprechen auf jeden Fall mit zwei Experten und sehr vielseitigen Menschen, die auf diesen Gebieten tätig sind. Und zum einen freue ich mich, hier im Studio begrüßen zu können, die Anna Mönnich. Anna, herzlich willkommen hier bei uns im Radio.
Herzlichen Dank.
Und zum anderen den Marc Lawikowski. Marc, auch dir ganz herzlich willkommen hier bei uns im Sender.
Hallöle.
Ihr seid irgendwo alle schon mal hier gewesen, habt alle schon auch mit dem Radio ein bisschen zu tun gehabt. Der ein oder andere kennt euch vielleicht auch sogar schon über Film oder über Puppentheater. Dennoch, ich würde vorschlagen, damit die Hörer ein bisschen mehr von euch mal vorab wissen, also alle, die euch noch nicht kennen, wir machen mal so eine kurze Vorstellrunde, wo ihr einfach mal ganz kurz ein bisschen was zu euch sagt, wer ihr seid, was ihr macht, was euer Background ist, ohne schon zu vertieft ins Detail zu gehen, aber einfach so, damit die Hörer wissen, wer ist denn da bei mir heute gegenüber im Studio. Anna, möchtest du anfangen? Oder, ja,
gerne.
Ladies first, dachte ich jetzt mal. Ja.
Okay, dann übernehme ich jetzt das Mikrofon. Ich bin Anna, ich bin Autorin und Regisseurin. Ich habe klassisch studiert ich habe Kunst studiert an der Kunsthochschule für Medien in Köln und seitdem mache ich eigentlich Film. Ich arbeite besonders gerne in Kollaborationen, das heißt, es gibt verschiedene Kollektive, wo ich mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeite. Wir schreiben dann zum Beispiel gemeinsam Stoffe oder entwickeln zusammen Stoffe. Und ich habe auch unterschiedliche Bereiche, in denen ich arbeite. Also das Kino interessiert mich besonders. Da würde ich auch nach wie vor gerne meinen Debütfilm machen. Da bin ich dran sozusagen. Und andererseits haben wir sozusagen hier mit Marc zusammen quasi auch eine andere Kollaboration, aber darüber erzählen wir dann gleich noch mehr.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, genau, Stichwort Marc, dann kommen wir doch einfach mal kurz zu dir.
Ja, ich bin Marc Lawikowski, in Ulm geboren und ich habe auch den klassischen Weg des Autodidakten genommen und nach meiner Ausbildung hier beim großen Künstler Schlotter-Müller, der als Dekorateur als Dekorateurchef in der Dekorationsabteilung vom Abt am Münsterplatz für Aufsehen gesorgt hat. Da habe ich auch ein bisschen das Puppenbauen gelernt, aber durch meine Mutter, die das Theater Klawikowski ins Leben gerufen hat, bin ich dann eigentlich bei der familiären Theaterbühne gelandet und arbeite jetzt als freischaffender Künstler, aber auch im Bereich Film für Kulissen und bin vor allem gerade Puppenbauer und Spieler.
Das heißt auf jeden Fall gewisse höhere Bandbreite, was Kunst angeht, die ihr miteinander verbindet. Ihr macht auf jeden Fall auch Projekte zusammen, ohne dass wir schon zu tief einsteigen, aber ihr habt auf jeden Fall ein gemeinsames Projekt, Lads heißt es, gegründet, wo wir dann auch noch drauf kommen. Also ihr arbeitet sehr eng dann auch ständig in verschiedenen Projekten miteinander.
Genau. Ja, also wir sind einerseits sind wir natürlich Kollegen, aber wir sind auch ein Paar. Also das heißt, uns verbindet da tatsächlich sehr viel. Und
Ja.
Und die Kunst auch. Also das ist quasi ein wichtiger Teil. Ja. Studio Glags heißt unsere Firma. Also wir arbeiten schon, lass mich überlegen, ich glaube seit 2007 zusammen oder vielleicht sogar schon seit 2006. Und das hat irgendwann mal angefangen damit, dass ich hier Schauspiel studiert habe an der ADK Ulm. Und,
Akademie für Darstellende Künste heißt es, glaube ich, ne?
Genau.
Für alle, die das nicht so genau kennen.
Ja, genau. Also Schauspiel, darstellend. Und Irgendwann habe ich Marc kennengelernt und habe gefragt, ob er nicht bei einer Partyreihe, die ich organisiert habe, Kunst dazu steuern möchte. Und das war das Erste. Also robotonische Kunst war es. Witzigerweise haben wir jetzt wieder ein robotonisches Projekt gemeinsam. Aber danach ging es dann weiter mit unserem ersten Film. Also es war mein erster Film und Marc hat da gab es auch einen ganz besonderen Moment. Und zwar habe ich ihm erzählt von einer Szene, also ich beschrieb so, es ist ein Sound Office, also da sitzt jemand eingebettet zwischen ganz vielen Geräten und macht den Sound, der die Welt ausmacht. So, und wir saßen, ich glaube, damals noch in der Pufferbar und plötzlich holte Marc seinen Stift raus und skizzierte das. Und das war für mich ein ganz großer Moment der Befreiung, weil ein Bild aus meinem Kopf plötzlich Realität geworden war, sozusagen. Mhm. Und das war das erste Mal zusammenarbeiten, so.
Bei der ADK hatte ich kurz eine Frage. So meines Wissensstandes lernt man da ja Schauspiel überwiegend. Jetzt machst du ja auch Film und hast auch gerade davon gesprochen. Ist das dann auch Bestandteil oder ist das dann ausschließlich, was du dann Medienkunst an anderer Stelle oder Leipzig studiert hast. Das heißt, das lernt man an der ADK nicht. Da ist Schauspiel und das andere, das Film und andere Belange der Medien werden nicht hier gelernt, die macht man dann an anderer Stelle oder hast du an anderer Stelle dazu angeeignet, oder?
Genau, also man kann, hier an der ADK gibt es mehrere Studiengänge. Also man kann einerseits Schauspiel studieren, man kann konnte damals auf jeden Fall auch Dramaturgie machen. Heute ist es auch Drehbuch, was man dort lernen kann. Regie, denke ich, wird man wahrscheinlich auch noch studieren können und also das ist und Theaterpädagogik war ein ganz wichtiger Zweig auch, den Manfred Janke da geleitet hat. Ich weiß gar nicht genau, wer das jetzt macht. Also ich habe zwar mit einigen Studenten zu tun, aber bin jetzt gerade nicht ganz so über das Curriculum informiert. Aber da konnte man auch sehr viel lernen. Aber ich habe Schauspiel gelernt. Ich habe mir auch damals quasi gar nicht zugetraut, Regie zu machen. Ich habe oft die Regiestudentinnen und Studenten bewundert dafür, für ihren Mut und habe dann einfach als Schauspielerin abgeschlossen. Und dann habe ich aber quasi während des Abschlusses habe ich angefangen, diesen einen ersten Film zu machen und habe da irgendwie eine große Liebe entdeckt. Also in dem Fall war es halt also eine Geschichte mit Schauspiel, also ein Spielfilm und mit surrealen Elementen und daraufhin bin ich dann eigentlich nach Leipzig gegangen und habe an der Hochschule für Grafik und Buchkunst nochmal angefangen zu studieren und es ist eine sehr spannende Schule, die aber ganz anders ausgerichtet war als ich. Also die ist besonders auf Konzeptkunst spezialisiert und wenn man sehr narrativ denkt, was ich anscheinend tue, also ich liebe Geschichten, ich mag das auch gerne, wenn es ein großes Problem gibt, das dann gelöst wird, also eine ganz klassische Narration. Und da war ich dort eigentlich nicht richtig. Und dann habe ich aber gehört, dass man quasi die Hochschulen auch wechseln kann. Da gibt es so ein Abkommen zwischen Hochschulen. Und wenn man sozusagen das Vordiplom an einer Hochschule gemacht hat, kann man auch auf eine andere wechseln. Und dann habe ich mich sehr bemüht, dass ich noch an eine Filmhochschule wechsle. Und das war dann Köln. Und in Köln hatte ich dann das Gefühl, wow, hier bin ich richtig. Das war toll. Habe ich einen Film nach dem anderen gedreht. Es gab auch ganz inspirierende Studentinnen, Kollegen und auch Lehrer. Also zum Beispiel war da Sophie Mentigneux, das ist eine unglaublich gute Kamerafrau, die auch schon mit Romère gedreht hat. Und so eine Frau, die ganz viel von einem verlangt und gleichzeitig aber auch so ganz fein ist in ihrer Wahrnehmung. Also das war unglaublich spannend, also ganz tolle Lehrerin dort.
Ist Köln tatsächlich vielleicht auch in puncto Medien irgendwo ein bedeutender Punkt in Deutschland? Ich denke ein bisschen auch an Fernsehen, weil verschiedene Fernsehsender ja unter anderem auch in Köln sitzen. Ist das so, oder?
Ja, das ist, also ich habe auch lange gezögert, bevor ich nach Ulm gegangen bin.
Ja,
aber die Liebe ist dann manchmal dann doch noch wichtiger. Und also ich hatte dann das Gefühl, dass ich vielleicht lieber eine ortsunabhängige Taktik fahre. Also es ist tatsächlich manchmal schwierig, weil für Filme braucht man ja sehr viel Geld und oft sind die Förderinstitutionen in bestimmten Bundesländern ansässig. Und das heißt, immer wenn man Gelder beantragen muss, dann ist es eigentlich auch gut, wenn man schon Kontakte in der Gegend hat und wenn die auch wissen, dass man sich auf die Antragsteller irgendwie verlassen kann. So.
Ja, das heißt, persönlicher Kontakt und einfach Vertrauen ist an der Stelle wichtig und deshalb ja ist eine gewisse Verwurzelung dann auch ein Vorteil.
Genau, ja. Das stimmt. Aber wir haben, ich habe dann hier ganz schnell meine Finger ausgestreckt und Marc und ich haben dann quasi noch als Figurenfilmkollektiv, also das war quasi die erste Überlegung, das, die Firma vielleicht so zu nennen, weil wir vor allen Dingen Figurenfilme machen, haben wir uns bei einem Preis beworben und haben den tatsächlich gewonnen. Das ist der Ideenstark-Preis. Das ist quasi für innovative Denker eigentlich, ne? Innovationsstifter.
Ja, von der MFG, Medienfilmgesellschaft Baden-Württemberg.
Ah ja, also ein Landes, also von der Landesebene aus vergeben, nicht von der Stadt oder vom Bund, sondern von der Landesebene aus.
Genau, und die MFG ist sozusagen die Förderinstitution für Baden-Württemberg und das war halt toll, weil wir da sozusagen einen ganz schönen Kontakt knüpfen konnten. Da hatten wir halt eher mit der Kreativsparte zu tun, aber die da waren halt total nette Leute dabei und gleichzeitig hat das halt ermöglicht, dass man sich dann da auch irgendwie vernetzt und ein bisschen zu Hause fühlt.
Wobei, wenn du natürlich so viele Akademien und verschiedene Menschen und wahrscheinlich auch Regisseure und Leute in diesem Umfeld kennengelernt hast, ist das ja wahrscheinlich auch von Nutzen, weil du bist dann doch ein bisschen rumgekommen, hast verschiedene Institutionen kennengelernt und da wieder Leute und so von wahrscheinlich da auch schon eine gewisse Vernetzung herstellen können oder auch einfach über das schon
das
Einblick gewonnen und Vernetzung, ja.
Ja, das stimmt. Da kann ich auch gerne noch zu erzählen. Also wir haben am Ende unseres Studiums an der KHM haben wir einen Writers Room. KHM, das ist die Kunsthochschule für Medien.
Ah ja, das ist Köln. Okay, genau, Köln. Verstehe. Ja,
genau, und da haben wir einen Writers Room gegründet. Also das heißt, im Moment sind wir vier quasi, die davon noch übrig geblieben sind. Und wir arbeiten quasi als Kollektiv, und das, also Lagerfeuer Writers Room heißen wir. Und wir haben 2018 ein Wim Wenders-Stipendium erhalten für eine Serie im VR-Bereich. Also das heißt, die man dann mit der VR-Brille schaut.
Oh ja.
Aha. Genau, und da haben wir quasi jetzt dran geforscht. Die letzten zwei Jahre hatten wir so ein Stipendium. Also das heißt, unsere Firma da ist noch in Köln und deswegen gibt es da auch noch Möglichkeiten, halt mit meiner heimischen Branche sozusagen vernetzt zu sein, was toll ist. Mhm. Und ich habe genau jetzt gerade neue Verbindungen mit einer ganz inspirierenden und tollen Regisseurin, Rosanna Coella, mit der zusammen machen wir gerade ein Projekt, was dann in Hamburg gedreht wird oder so. Also es ist relativ, also es ist schon toll, unterschiedliche Leute zu kennen. Und wir haben auch jetzt für unsere gemeinsamen Projekte, drehen wir ganz oft mit Miriam Kolesnik. Das ist eine Kamerafrau, auch eine ganz hervorragende Frau, mit der wir unheimlich gerne zusammenarbeiten. Und die habe ich sozusagen auch noch aus der Zeit, also.
Aber ich sehe schon, deine Einsatz- oder Tätigkeitsorte sind wohl ganz Deutschland dann verteilt. Also du bist wahrscheinlich viel unterwegs dann auch, oder?
Genau, also im Moment ist das tatsächlich viel weniger. Also ich war sonst, glaube ich, mindestens mehr, also war ich mehrfach im Jahr in Berlin, aber im Moment, jetzt war ich schon ein Jahr nicht mehr in Berlin. Verrückt.
Ja, wir haben schon ein Jahr jetzt das Pandemie-Thema. Ja, dann kommen wir doch einfach mal, Marc, dass du auch mal wieder zu Worte kommst zu dir. Puppentheater hast du gelernt oder gemacht oder beziehungsweise, wie genau ist denn da, muss man da auch eine Ausbildung machen? Muss man da entweder auch eine Schauspielausbildung machen oder Puppen bedienen, lernen, Figur irgendwie spielen oder was sind da die Grundlagen? Also ich habe jetzt an der Stelle, weiß ich natürlich, als Kind guckt man gerne Puppentheater. Alle freuen sich, wenn dann so eine nette Puppe irgendwo vielleicht auch bedient, irgendwo dann eben an den Schnüren, eben mein Netter irgendwo dann da ist. Aber was genau muss man denn da alles können, erlernen? Gibt es da auch einen Ausbildungsgang? Gibt es da einen Abschluss oder wie ist das überhaupt?
Ja, also da gibt's ganz große Akademien auch dafür. Gerade im Ostblock ist das früher eine Riesentradition gewesen. Bei mir war es aber eher so, dass ich durch die Familie da reingewachsen bin. Ja. Meine Mutter ist Puppenspielerin, hat das Kasperltheater Schlabbergosch gegründet. Mhm. Und ich war ein Jahr in Stuttgart, auch für weiterführende Schule unterwegs. Und als ich zurückkam, habe ich begonnen, hier mitzuhelfen. Und zu der Zeit hatte meine Mutter viele Aufträge. Deswegen habe ich dann eine eigene Spielform gegründet, weil dieses Kasperltheater quasi so viel unterwegs war, dass die Termine schon zu voll waren. Und habe meine Liebe zur Improvisation zu einem Theater gemacht. Spontanello heißt das Programm. Und es hat sich über die Jahre entwickelt und ist inzwischen eine ganz eigene Nummer geworden und ich habe die Möglichkeit, da mit Kindern auf der Bühne zu improvisieren und ich habe so ein bisschen meine eigene Art entwickelt, war auch im Improvisationstheater für Erwachsene eine Zeit lang hier in Ulm und habe vor allem aber auch ganz viele Figurenbaukurse über den Amateurverband der Puppenspieler gemacht. Das war ein Treffen einmal im Jahr, wo ich schon als kleiner Stöpsel mitgegangen bin und dann da quasi reingewachsen bin. Und dadurch habe ich ein großes Spektrum an Figurenbaumöglichkeiten von Marionetten bis sonst wohin, aber stehe eigentlich sehr auf die Klappmaulfigur, die jetzt in vielen Projekten auch zum Einsatz kommt. Aber es gibt auch immer noch den klassischen Kasper, die Stimme des Volkes.
Ah ja, das heißt, du hast zwar im Elterntheater mitgearbeitet, mitgewirkt, aber du hast jetzt mit dem Spontanello was ganz Eigenes aufgebaut, was sozusagen dann nur von dir betrieben wird. Und das ist eine mobile Instanz dann, oder?
Genau.
Das heißt, es ist wie eine Bühne, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
Es sind alles Wanderbühnen. Spontanello hat sehr viele Koffer dabei und einen Aufstellvorhang, hinter dem er sich umziehen kann, beziehungsweise arbeite ich da auch mit ganz verschiedenen selbstgebauten Puppen, die über dem Vorhang oder auch auf der Bühne aktiv sind. Die Kinder werden manchmal verkleidet, in den Koffern sind dann Verkleidungen, aber auch Accessoires für die Mitspieler. Mhm. Und wir entwickeln oder haben vor Corona die Geschichten so wirklich auf der Bühne entstehen lassen und mehr gespielt als geschaut tatsächlich. Und ja, also das ist auch was mir sehr, sehr fehlt, dieser direkte Kontakt mit Kindern und die Kreativität rauszukitzeln und mitzuerleben. Ja, das ist was wirklich fehlt. Es gab dann auch letztes Jahr auf der Wilhelmsburg eine Spontanello-Folge in Corona-Zeiten schon, wo die Figuren dann sehr viel mehr zum Einsatz gekommen sind und die Kinder eher wie beim klassischen Impro-Theater über Impulse das Geschehen mitgesteuert haben.
Jetzt nochmal, du hast vorhin angedeutet, es gibt Marionetten, die an Fäden bedient werden, die man kennt, die dann Arme und Beine heben und über eine Schnur bedient werden. Andere Puppentheater denken natürlich auch die Fingerpuppen. Also ich weiß zum Beispiel, wir hatten sowas zu Hause auch in meiner Kinderzeit, da hat man halt in die Hand reingesteckt und war oben halt ein Kopf drauf vom Kasperle oder vom Seppel oder von einem Löwe oder vom Krokodil, irgend sowas, und hat dann eben mit zwei Händen bedient und quasi da eine Figur oder irgendwann Schauspiel gemacht. Das ist, machst du dann auch, oder wie überwiegend sind dann deine Puppen? Also wenn ich an Spontanello denke, ist es dann auch das eher das eine oder das andere oder gemischt? Oder wie
bei Spontanello ist es sehr gemischt. Ja. Spontanello ist quasi auch ein Charakter. Das bin dann ich mit einer bestimmten Mütze und moderiere die ganze Sache. Aber es gibt auch noch seinen trotteligen Hausmeister. Der ist sowas wie der Eisbrecher, dass die Kinder die Angst vor der Bühne verlieren. Der macht so lang alles falsch auf der Bühne. Und das Theater kann und kann nicht anfangen, bis die Kinder es nicht mehr aushalten und die Bühne stürmen sozusagen. Und ist ein ganz wichtiges Element. Ich habe einmal weggelassen und gemerkt, ohne Eisbrecher funktioniert kein Impro-Theater so richtig.
Ja.
Genau. Und die Puppen sind in allen möglichen Größen. Also von der kleinen Handpuppe bis zu ausgehöhlten Kuscheltieren habe ich aber auch große, selbstgebaute, zum Beispiel einen riesigen Ulmer Spatz mit Frack und Anzug, der auch ein bisschen furchteinflößend sein kann. Aber wenn er dann anfängt zu singen, dann sind die Kinder schon beruhigt.
Wenn du das gerade sagst, wir können ja vielleicht für alle die jetzt, wenn wir gleich mal Musik spielen, dann einfach mal gucken wollen, vielleicht eure Webseiten oder Seite, wo auch gemeinsam irgendwelche Projekte drauf hat, sagen, dass die Leute einfach vielleicht ein bisschen nebenher schon schauen können. Ihr habt ja bestimmt so irgendwo Webadressen im Kopf, die wir einfach mal kurz sagen können.
Genau, wir haben unsere Seite, heißt studioglex.de, also das ist tatsächlich studioglaex.de.
Also von dort aus kann man dann auch die Puppen und kann man dann auch Schauspiel und Film, kann man das alles dann angucken.
Genau, also da gibt es ganz viele Fotos auch von den Figuren und so. Kann man schon viel finden. Also man findet nicht ganz alles. Also ich habe auch noch eine Webseite, wo man auch Filme von mir finden kann. Das ist die annamönnich.de, also annamoenich.de. Da wird man sozusagen auf meinen Vimeo-Kanal geleitet und da gibt es auch tatsächlich einige Filme, die man sich angucken kann. Und ich glaube, wir haben auf YouTube auch einen Studio Glex-Kanal, wo bis jetzt unsere Igel-Doku drauf ist. Also es ist ein älteres Projekt über einen relativ selbstdarstellerischen Igel, der sich immer vor die Kamera drängt und endlich mal aus der Sicht des Igels selber erzählt, wie es eigentlich ist, Igel zu sein.
Und wir haben schon ein klein bisschen über euch jetzt erfahren, über eure Ausbildung zum einen, zum anderen aber auch über eure Tätigkeiten zu mehr quasi solistisch, wenn man so will, und einfach so aus welcher aus welchem Bereich ihr dann ursprünglich so von den Tätigkeiten kommt. Aber wir haben es schon gesagt, ihr seid auch ein Team, ein richtiges Team und habt auch ein gemeinsames Projekt begründet. Das war das Thema Glecks. Und natürlich wollen wir da ein bisschen wissen, was ist denn Glecks überhaupt? Und steht hier in dem Begriff irgendwie was? Ist es ein Kunstwort oder ist das irgendeine Figur? Das hört sich auch wieder ein bisschen lustig an, so ein bisschen. Was ist denn genau damit? Hat es denn damit aus? Was ist denn Glecks?
Glecks.
Die intelligente Energieform der Zukunft.
Genau, also jedes, das kommt quasi aus Future Dreams. Future Dreams ist eigentlich auch eine der Gründe, warum wir heute hier sind. Also das heißt, um da über dieses Projekt ein bisschen zu berichten. Und in diesem Projekt oder in dieser Webserie im Moment oder in dieser Welt von Future Dreams, da geht es um Krania, das ist ein junges Robotermädchen, ein fast schon Teenager. Und sie ist Glecks betrieben. Und Glecks ist sozusagen eine, ja, wie gesagt, die intelligente Energieform, wo jedes Teilchen genau weiß, wo es hingehört und die sozusagen ja auch keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Also eine utopische Energieform sozusagen.
Mhm. Okay, das hört sich schon ein bisschen nach Fantasy an, nach Kreativität auf jeden Fall mal an.
Ja.
Ja. Und also das ist Basis Virtual Reality dann irgendwie oder wie muss man sich das vorstellen? Also
das ist quasi eine ganz klassische Animation.
Aha, ja.
Genau.
Okay, damit computerbasierend irgendwo, oder?
Genau, also die Idee ist, dass es eine, also die erste Staffel soll jetzt sozusagen, sind 5 Folgen und das sind so um die 15 Minuten pro Folge und da drinnen gibt es aber so wie 3 verschiedene Einheiten, also Lerneinheiten sozusagen, also wie so Spielelemente und da geht es darum, tatsächlich Wissen über heutige Technologien zu erlernen.
Genau. Und das Ganze spielt in der wunderbaren Zukunft im Jahre
3456.
Unser Planet Erde ist grün und Flora und Fauna sind aufgeblüht und es leben nur noch Roboter auf der ganzen Welt. Und in dieser Welt erleben wir die Geschichte von Krania.
Genau, Krania ist nämlich ziemlich neugierig.
Oh, das ist aber verboten in dieser Welt.
Richtig, das ist total verboten und deswegen blühen ihr auch lauter Strafen, aber sie macht sich trotzdem wegen ihrer Neugier auf, um im großen Archiv zu arbeiten. Und genau, und im Archiv sind lauter Geheimnisse der Vergangenheit, aber sie sind alle streng verschlossen und ja.
Oh, also das ist ja richtig ja schon spannende Story, da wird man ja schon ja richtig interessiert, das auch mal zu sehen. Aber auf jeden Fall, das ist dann von der Story wahrscheinlich von dir erdacht oder also vom Konzept oder von euch beiden oder?
Ja, also wir arbeiten ja oft auch mit tollen anderen Leuten noch zusammen und ja. Das heißt, wir haben noch eine Storytellerin dabei, die Jennifer Fritz. Mit der zusammen habe ich quasi angefangen, dieses Projekt zu denken und dann haben wir irgendwann auch gesagt, okay, wir brauchen unbedingt noch jemanden, der sehr gut visualisieren kann und dann war natürlich der Schritt zu Marc ganz klar und seitdem haben wir aber ganz eng zusammengearbeitet und Marc hat sozusagen auch ganz viel mit erfunden, aber so die Anfänge haben sozusagen Jenny und ich gemacht.
Ja, und Marc, dann hast du wahrscheinlich die Figur irgendwie dann kreiert. Ich meine, wir haben vorgelernt, du bist auch Puppenbauer, das heißt, du designst, baust, in dem Sinn natürlich dann physikalisch zusammen, also mit Holz und mit Pappe, das weiß ich noch alles, Stoff, Puppen, aber in dem Fall hast du halt was designt, was dann aber als Computerfigur dann umgesetzt wurde. Ist das so richtig?
Ganz genau, ja. Also es hat eigentlich mit Illustrationen angefangen. Wir haben wieder viel geskizzt und ausprobiert, wie kann die Figur aussehen, wie kann die Welt aussehen und haben da so ein bisschen einen eigenen Look kreiert über Schraffuren, was es so im digitalen Bereich noch nicht in die Richtung gibt, wie wir uns das vorstellen und mal gucken, ob es auch möglich ist. Und andererseits bin ich früher in Ulm auch als Robotermark bekannt gewesen und das nicht von ungefähr, deswegen war es für mich total schön, da erstmal auf dem Papier, später dann auch mit dem digitalen Stift Figuren zu entwickeln, die jetzt schon, also unsere beiden Hauptfiguren, von einem Animationskünstler umgesetzt wurden, beziehungsweise noch nicht ganz fertig, aber die gibt es jetzt quasi schon im digitalen Raum als 3D-animierbare Figuren, als Puppen im Computer.
Das heißt, ihr habt eine Beschreibung gemacht, ihr habt jetzt also, sag mal, was die Software angeht, das Software Engineering, das im Sinne umzusetzen, dass das nachher eine bewegte Figur ist, das habt ihr beauftragt, aber ihr habt gesagt, unsere Figur schaut so aus, ihr habt Bilder gemalt, Entwürfe und das an irgendwo dann einen Software, irgendwo in ein Animationsstudio gegeben, so, oder?
Ja,
oder selber also, schon auch irgendwo an, also am PC quasi oder am Computer dann getüftelt und gemacht, oder?
Ja, also es ist so, die brauchen eine T-Pose, diese Animationskünstler. Aha. Das haben wir gelernt. Wir lernen auch gerade sehr viel, weil bisher die Filme eher vor der Kamera stattgefunden haben. Im digitalen Bereich muss man quasi alles vorher wissen. Man, bis zum letzten Grashalm und dem Lichteinfall muss man sich selber überlegen, was soll in meinem Film vorkommen. Und das heißt, für uns ist das eine bisschen neue Herangehensweise, aber man kann eben gerade in diesen fiktiven Welten auch wirklich eine neue Welt erschaffen. Das ist sehr spannend.
Mhm. Genau, also wir haben es ist so, wir haben ganz viele Fähigkeiten, aber es gibt auch einige, die wir nicht haben, komischerweise. Aber das ist, in dem Fall haben wir Eduard Schäfer, der studiert am Animationsinstitut an der AK, also die Filmakademie in Ludwigsburg. Das ist ja ein ganz tolles Haus und wir haben da auch wirklich Glück, weil er ist auch ein total guter Typ, mit dem wir da zusammenarbeiten können. Und das ist dann so, dass wir natürlich mit was kommen, aber dass es dann immer was gibt, was gemeinsam entsteht. Also das heißt, er überträgt das zwar, aber das Übertragen ist quasi auch ein kreativer Prozess. Mhm. So, und das heißt, wir haben jetzt ein erstes ein Modell sozusagen, die sind aber noch nicht aufgeriggt. Also ein Rig würde man sozusagen, ist so wie bei Marionetten vielleicht das Kreuz, aber halt im Digitalen, so dass man die letztendlich dann auch spielen kann. Und das heißt, wenn man so das Projekt jetzt angeht, dann muss man sich noch ganz viele Fragen stellen. Also das heißt, wie will ich das eigentlich umsetzen? Also welches Programm benutzen wir dafür? Und wollen wir alles quasi direkt animieren oder kann man vielleicht auch eine Live-Animation machen? Also Marc ist ja Puppenspieler, deswegen haben wir da quasi in die Richtung tatsächlich gedacht. Also es gibt ja, das kennen bestimmt jetzt einige, also das heißt, wenn man zum Beispiel sich ein iPad vor die Nase hält und da einen kleinen Klick macht und dann hat man plötzlich einen Löwenkopf auf dem Gesicht.
Ja, genau.
Genau, und so etwas haben wir jetzt auch überlegt, dass wir das vielleicht für Kranja und Wanze bauen, so das Marketing quasi auch live animieren könnte oder so.
Das heißt, das ist dann nicht nur ein Film, sondern wirklich ein Live-Auftritt hinter einer Figur, einer virtuellen, die im Prinzip dann ja einfach die Gestiken, das umsetzt, was der Schauspieler oder der Mensch, der dahinter steht, dann irgendwo macht. Aber man sieht nicht den Schauspieler, sondern sieht die im Prinzip die Figur, die irgendwo die Bewegung des Menschen ausliest und dann eben als solches dann umsetzt.
Genau, bloß, dass es wie im Film ist. Also es ist gestengesteuert, kann ich die Figuren steuern, aber das landet dann im fertigen Film und wird auch nochmal bearbeitet. Das ist quasi auch eine Vorstufe. Und im fertigen Film sieht man natürlich nur die Figur, aber das da sind nochmal einige Prozesse dazwischen sozusagen.
Also es ist kein Live, es ist nicht live, aber es ist dann fast so wie als Schauspieler vielleicht was zu machen. Aber wir sind da auch noch dran. Also das heißt, wir müssen auch ausprobieren, wie gut das funktioniert. Also es kann auch sein, dass es doch leichter ist, die Sachen zum Beispiel im Blender zu animieren. Also das ist ein bestimmtes Programm. Und im Moment ist die Idee quasi, das ganze Projekt in einem Spiele-Engine zu bauen. Und und da kann man dann sowas wie zum Beispiel Bewegungseinheiten recyceln. Also das heißt, jemand läuft und dann kann man das recyceln nochmal.
Ja,
genau. So. Das ist ganz interessant.
Ja, und da haben wir auch durch unseren Eduard viele neue Sachen erfahren. Beziehungsweise gibt er uns auch immer wieder Möglichkeiten an die Hand, gerade wie ich als Puppenspieler und nicht so digital erfahrener, trotzdem sehr direkt die Figuren bewegen und animieren könnte. Und da arbeiten wir gerade sehr hin, in die Richtung.
Ah, ja. Vielleicht dazu auch noch als Beizettel quasi. Also wir waren mit diesem Projekt bei Test Test Contest dabei von der Stadt. Das war dieser Berblinger Contest für innovative Projekte. Und in dem Rahmen gab es sozusagen auch ein Crowdfunding. Und mit dem Geld sozusagen probieren wir gerade diese ersten Schritte von dem von dieser Webserie quasi aus und haben uns da sozusagen langsam vorgearbeitet. Und eine Sache, die quasi wichtig ist, um das überhaupt zu machen, ist eigentlich sowas wie ein Layout für die Sprache. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt sozusagen schon ganz viel gearbeitet an einem Hörspiel. Also sozusagen, das ist jetzt dann quasi die Grundlage für die Animation, mit der wir weiterarbeiten wollen. Und ja, da haben quasi alle Figuren schon mal eine Stimme bekommen. Und
ja, wir hatten auch das Glück, in der Zeit mit einem Sounddesigner zusammenarbeiten zu können, mit Nils Stewin, der sein Werkspraktikum in unserer Firma abgeleistet hat und so einerseits auch ein bisschen die Charakter der Stimmen verändern konnte, aber andererseits die Hintergrundgeräusche oder auch die Fluggeräusche und die ganzen robotonischen Geräusche der Zukunft, die es ja noch nicht gibt, zu erfinden und zu entwickeln. Es war auch teilweise ein gemeinsamer Prozess, aber er hat da wirklich eine Welt erschaffen. Und es war auch wichtig, dass es so eine eigene Geräuschwelt wird. Jetzt nichts, was man vielleicht aus Star Wars oder so schon kennt, sondern etwas, das unsere Welt erzählt.
Ja, das heißt, die Möglichkeiten der Technik sind, was das Angetaute natürlich dann schon sehr entgegenkommt oder unterstützend. Also von daher kann man heute viel machen. Also ich weiß nur, vielleicht mal kurz angesprochen, ich kannte auch jemanden, der zu meiner Schulzeit einen Zeichentrickfilm mit einem anderen gemacht hat, einem Schleier, und der Olaf Grunert war das, im Kepler-Gymnasium, das du gut kennst. Und die haben dann ein halbes Jahr dann nur irgendwelche Folien gemalt und dann über die bewegten Folien dann einen Trickfilm erstellt. Mega Arbeit und waren sehr stolz, dass sie es hatten. Aber ich meine, heute mit Computer, damals in der Zeit gab es in der Form noch nicht, geht ja da vieles viel, viel einfacher und an der Stelle ja, ganz, ganz andere Möglichkeiten, was du ansprichst mit Sound oder mit Realzeit quasi Animation, die dann irgendwo umgesetzt wird, natürlich die ganze Grafikmöglichkeit mit Rendering, also von daher ist es natürlich dann schon ein gigantischer Fortschritt, was da möglich ist und Projekte, wie ihr das anstrebt, sind natürlich erst heute dann überhaupt mit der Rechenpower möglich.
Stimmt. Ja. Allerdings, also es bleibt nach wie vor auch sehr, sehr aufwendig. Es braucht viel Manpower und es braucht irgendwie schon auch Zeit, bis es irgendwie nach was aussieht. Mhm.
Gib mal ungefähr so eine Einschätzung, wie lange dauert es dann jetzt von der, also von der ersten Konzeption, dass man sagt, wir wollen so einen Film machen, wir erdenken eine Figur, bis man dann sowas über die verschiedenen Steps, die wir angesprochen haben, über eben quasi ein Drehbuch, über die Umsetzung der Animation, über dann wirklich den komplett in die Produktion bis hin, dass dann sowas veröffentlicht werden kann. Ist das dann eine jahrelange Geschichte oder wie lang schon?
Ja,
oder?
Das schon dauert schon jahrelang. Also das allererste Konzept, aber da war es noch nicht mal ansatzweise, wie es jetzt ist. Also es bewegt sich auch unglaublich viel. Also wenn man anfängt, ein Projekt zu entwickeln, dann ist man selber auch immer ein bisschen erstaunt, was sich da entwickelt.
Ja.
So, aber das ist schon 2018 auch gewesen, glaube ich. Also das heißt, das ist jetzt nur entwickelt und es gibt ja immer noch keinen Film. Also das heißt, es gibt bis jetzt quasi Figuren und es gibt ein Hörspiel und es gibt es gibt die erste Folge, die Pilotfolge, die gibt es quasi ganz und jetzt wäre sozusagen der nächste Schritt ist jetzt die ganzen anderen Folgen noch zu entwickeln. Also das heißt, die erste Staffel hat ja 5 Folgen und die vier davon fehlen sozusagen noch und dann müsste man sozusagen Geld beantragen oder Gelder suchen, kann ja auch sein, also wir sind da auch offen für Leute, die jetzt plötzlich total Interesse haben, ja, quasi da rein zu investieren, und das umzusetzen, das wird dann nochmal dauern und meistens braucht man dann quasi auch nochmal die Postproduktion zu machen, aber das ist halt beim Animationsfilm ein bisschen anders, weil das Postproduktion und Produktion dann auch sehr kongruent sind zum Teil.
Und so in diesem Bereich ist es auch üblich, dass man quasi nach Förderungen Ausschau hält und dadurch kann sich ein Projekt auch von der Ausrichtung ein bisschen verändern. Und also wir haben ja vorher erklärt, dass jede Folge quasi 3 Einheiten einer interaktiven Lerneinheit enthalten soll. Und das ist neben dieser sehr spannenden Geschichte nochmal ein extra Ding da drin sozusagen. Und uns war auch wichtig, dass es die Bildung neuer digitaler Möglichkeiten über Einsatz von dem, gerade für Jugendliche, aber auch Aufklärung über, ja, wie gehe ich mit dem Handy um und alles Mögliche, dass es auch ein bisschen Ziel, dieses Wissen zu vermitteln und dabei nicht zu langweilen, sondern eher quasi Lust auf jede weitere Folge zu machen. Und ja, das ist wieder eine ganz andere Herangehensweise, wie ich manchmal das Projekt träume, nur in Farben sehe ich das manchmal. Und alles ist rosa und blau und da drin piepsen irgendwelche Roboter. Aber so eine Geschichte und so ein Projekt hat einen wahnsinnigen Umfang und sehr viele verschiedene Stufen quasi auch. Deswegen, also man kann damit schon locker Jahre füllen und hat immer noch das Gefühl, da geht noch mehr sozusagen. Aber wir sind auch in einem sehr kleinen Team tatsächlich. Ja, ja. Also im Vergleich zu, sagen wir mal, Pixar Studios, die vergleichbare Sachen machen.
Das sind natürlich die ganz großen, ne?
Ja,
also
die ganz großen
Produktionen, Toy Story und so weiter, die man ja alle kennt, die ja wirklich gigantisch sind. Aber so ein bisschen in die Richtung kann man sich dann schon euer Werk auch vorstellen. Also vom Technischen her, sondern vom dem, was, wenn es mal dann gerendert und umgesetzt ist, hat es die gleiche, sagen wir, Brillanz und die gleiche Bildqualität wie dann sowas, wie man es aus dem Kino kennt.
Kann es haben. Also es gibt so verschiedene Ausrichtungen. Es gibt auch zum Beispiel gerade sehr viele Serien, die sind fast in einer sehr langsamen Trickfilmart. Also das ist noch wackeliger als Disney's Bambi früher war. Aber die Geschichte ist gut, die Figuren sind gut gezeichnet und es wird gut eingesetzt. Und da hat man eigentlich das Gefühl, diesen Trickfilm könnte ein Kind selbst machen. Ja. Nicht vom Zeichnerischen her und so weiter. Aber das ist auch ein Stilmittel, das einem auch vermittelt, es ist zugänglicher teilweise dadurch. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass der Hochglanzfilm trotzdem fesselt. Und das ist auch im Puppenspiel so. Es gab auch Filme, die sind gerade deswegen gescheitert, weil die zu gut animiert waren, weil dann die Ähnlichkeit zu echten Menschen zu nah war, zum Beispiel. Und
echt? Welcher?
Irgendwas mit Express, mit Tom Hanks. Und die Figuren sind animiert, sehen aber so ähnlich den Menschen, dass es eine Art Ekeleffekt. Das hat auch einen Namen, der fällt mir gerade nicht ein.
Also ich habe neulich zum Beispiel das Deepfake, ist das vielleicht der Begriff? Da kam was im Fernsehen.
Das kann sein.
Im zweiten, da hat man dann zum Beispiel so echt die Queen oder Barack Obama nachgebaut, dass jemand, der also die Figur quasi auch durch Reden live verkörpert hat, aber dann im Prinzip der Mensch hat Barack Obama oder die Queen gesehen. Das war so realitäts- oder so echt, dass es also auch schon ja beängstigend cool war.
Also
Deepfake, wie gesagt, der Begriff, das kam im zweiten, kam das zu später Stunde bei Lashed Cosmos war das ja.
Interessant. Also ich weiß, was ich noch dazu sagen wollte, also wir machen jetzt kein Kino, sondern es ist eine Webserie. Das heißt, wir werden wahrscheinlich leider nicht so aussehen, aber ich glaube, wir werden was ganz Eigenes machen. Und das ist vielleicht nicht ganz so aufwendig, aber ich glaube, es wird auch sehr, sehr schön.
Ja, wir haben schon gerade über ein Projekt, über das Projekt, über Future Dreams gesprochen und wir haben auch so ein bisschen in der Pause über die Problematik, sagen wir mal, von digital gesprochen und von Realitäten, die irgendwo suggeriert werden, die aber vielleicht gar nicht so sind, wie sie sind. Und dass das ja auch ein paar, problematische Aspekte hat. Und da wollte man auch kurz ein bisschen was dazu sagen. Wer mag?
Genau, also Future Dreams war in gewisser Weise auch ein Versuch, über die Mittel, die wir haben, was zu verändern. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr, sehr digital ist und eigentlich brauchen alle ein gewisses Wissen über diese digitalen Techniken, damit man heute eigentlich noch seine Bürgerrechte wahrnehmen kann. Also in gewisser Weise, ich meine, es gibt so viele Sachen, die automatisch passieren, die man gar nicht mehr so ganz versteht und die auch also wo man einfach nur der User ist oder die Userin und die Idee ist sozusagen durch diese Lerninhalte, die in Future Dreams mit drinne sind, eventuell dann noch sogar durch so ein erweitertes Lernspiel, Wissensspiel, Inhalte über diese moderne Technik, die uns überall umgeben, zu vermitteln. So. Und um damit sozusagen die Leute zu emanzipieren, insbesondere, also Krania ist ja eine junge Roboterin, also ein Mädchen. Und es ging auch vor allen Dingen darum, junge Frauen zu motivieren und sich für Technik zu begeistern. Mhm. Und da hoffe ich, dass das auch tatsächlich einen Beitrag leisten kann, diese Serie. Mhm.
Weil du es gerade sagst, die Problematik, ich meine, wenn man heute so überlegt, was jedem vielleicht so ein bisschen auch eine Sorge ist, dass es heute animierte Figuren oder gar Roboter gibt, die irgendwann mal vielleicht so in Richtung eines quasi kaum mehr vom Menschen zu unterscheidenden Wesens irgendwo weiter sich entwickeln und irgendwo mit Intelligenz, die es ja zum Teil heute schon in verschiedenen Systemen gibt, und mit Logik, ja, die Basis Virtual Reality irgendwo ist und Basis KI irgendwo ist, einfach so echt erscheinen, dass man gerne weiß, was ist jetzt echt, was ist unecht. Also ist das auch ein Punkt, der euch da ein bisschen vielleicht irgendwo Sorge macht, oder?
Eigentlich nicht. Also bei uns ist es eher so, dass wir eine Utopie erzählen. Das ist auch so unser Anliegen quasi mit positivem Science-Fiction, eigentlich Bilder in die, also so quasi Anstöße zu geben. Also vielleicht zum Beispiel haben wir, in der Geschichte gibt es eine fliegende Stadt, um die Boden nicht zu versiegeln, um die Böden nicht zu versiegeln. So, und also ich kann mir vorstellen, oder auch das Glex, also auch die diese Energieform ist eigentlich auch sozusagen eine Überlegung, eine utopische Überlegung. Es geht eher darum, quasi sich schöne Sachen auszudenken, wo man dann auch Lust hat, vielleicht das zu erfinden als junger Mensch irgendwann. Ja, also so. Es geht eher in so eine ganz positive Richtung. Und auch unsere Roboter, also ich meine, natürlich gibt es einen, also es gibt quasi ein Geheimnis, das heißt, wo sind die Menschen abgeblieben? Aber auf der anderen Seite sind unsere Roboter der Zukunft, also die Zivilisation, die gerade existiert, ist eine sehr, sehr positive. Also es gibt sehr coole Leute, und es gibt aber, ja, es gibt natürlich auch das System, was quasi ein bisschen gefährlich ist.
Ja. Also ist auf jeden Fall nichts, was jetzt irgendwie, wie soll man sagen, beängstigend wirkt, sondern ihr wollt schon irgendwie was positiv irgendwie auch in die Welt bringen. Aber ja, auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Fantasy und mit sehr, sehr viel, ja, Kreativität, sag ich mal. Wann kann man denn wo vielleicht das erste Mal was sehen? Gibt es schon irgendwo, ja, vielleicht ein paar Previews oder irgendwo schon so ein bisschen was, wo man mal jetzt, wenn man schon unsere Sendung hört und gespannt ist, wie ich im Übrigen auch, wir haben man da schon mal ein bisschen gucken kann.
Wir haben da mal was vorbereitet.
Wenn man diese Sendung jetzt hört, sollte man weiterhören, denn ein absolutes erstes Release wird sich jetzt gleich ereignen.
Genau.
Insofern also, eine erste On-Air-Premiere?
Ja, genau. Also wir wollen euch ein bisschen mithören lassen. Und zwar, wenn wir jetzt mal die ersten 3 Minuten von unserem Hörspiel zeigen. Also es ist quasi noch nicht ganz fertig, aber also der Teil ist schon fertig, ist aber noch nicht fertig gemischt oder so, sondern es ist auf jeden Fall schon so schön, dass wir es gerne mitbringen wollten.
Der erste Teil der ersten Folge der ersten Staffel. Zum ersten Mal.
Und wir hören jetzt irgendwo eine Figur, Kranja oder so irgendjemand, oder was hören wir?
Ich bin mal gespannt.
Ja.
Lassen wir uns überraschen.
Es kann sein, dass Kranja jetzt gar nicht vorkommt, sondern dass es nur ein Einstieg in die Welt ist.
Wir hören rein. Also, Welturaufführung sozusagen.
Genau.
Und eher Premiere für, ja, wie heißt das Stück denn? Future Dreams, ne? Oder wie heißt das dann?
In den Tiefen des Archivs.
In den Tiefen des Archivs. Hier bei Radio Free FM, Uraufführung.
Tschüss.
So, und damit sind wir wieder da, sind wir wieder zurück in der Realität. Das war also ein kurzer, ja, Ausschnitt auf jeden Fall aus dem Film, der dann, ja, wann voraussichtlich wird man schon mal was sehen können. Also den ersten Höreindruck hatten wir jetzt. Was sagt denn so euer Zeitplan oder eure zeitliche Prognose? Wann kann man denn mal was sehen?
Also es kann sein, dass es irgendwann bald einen Teaser gibt. Das wäre dann eher in so einem halben bis dreiviertel Jahr. Und ich denke, der ganze Film, also wir würden halt gerne die erste Staffel direkt machen. Und das wäre dann, wahrscheinlich würde das mindestens noch 1,5 Jahre dauern sozusagen. Sei denn, es geht irgendwie erstaunlich schnell mit der Finanzierung. Aber ja,
ja, mal gucken. Wie weit ist jetzt die Pandemie für euch dort eine Einschränkung? Ist das jetzt ein Ding, wo man sagen kann, das könnt ihr dann auch eben, weil sehr viel mit Computer irgendwo zu arbeiten ist, dann relativ ungebremst als, ja, Überbrücker auch für vielleicht andere Projekte momentan vorantreiben? Oder hindert dort auch die Pandemie euch gerade im Arbeiten, oder wie ist das?
Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich sagen, fokussiert uns die Pandemie ein bisschen auf die Projekte, die wir machen können.
Ja, ja. Das heißt, das ist...
Ja, Marco. Es gab da quasi den Einstieg.
Ja.
Im letzten Jahr, als wir das Crowdfunding für das Projekt gemacht haben, hat sich das da durch die Pandemie öfter verschoben. Also das war der einzige Einfluss. Aber es ist da das Thema tatsächlich interessanter geworden dadurch. Bildung über Digitales, über digitale Einsatzmöglichkeiten, das ist jetzt überall in den Schulen und wir sind ja beide auch an Schulen tätig. Das Thema ist jetzt größer als vor einem Jahr und zwar wesentlich und wesentlich wichtiger auch. Wir denken auch, digitale Bildung kann ein Schlüssel sein, um einiges zu erleichtern. Und wir haben das Gefühl, in die Richtung zu denken, hat jetzt auf jeden Fall Zukunft.
Genau, also wie schnell wir da sein können, das hat so ein paar, also hat verschiedene Faktoren. Einerseits, wie schnell wir Geld bekommen und andererseits auch, was für andere Projekte gerade anstehen. Also wir haben jetzt gerade auch viele andere spannende Projekte gemacht, wo es so eigentlich um, ja, mehr oder weniger um Bildung ging. Also wir haben jetzt für Demokratie einige Projekte gemacht und Kultur. Mhm. Genau, und ja, also Wir hoffen, dass es schnell geht.
Ja, und das ist auf jeden Fall, wenn es irgendwo was Neues gibt, wir auf jeden Fall auch gerne wieder berichten. Und wenn dann irgendeine Uraufführung irgendwo ansteht, dann sowieso, dann dürft ihr natürlich auch sehr gerne wieder zu uns kommen. Ansonsten, wir haben eure Webseite gesagt, wenn man jetzt für euch oder für die Projekte interessiert. Ich glaube, ihr seid auf Social Media auch sehr präsent. Facebook.
Genau, auf Facebook haben wir eine Studio Gleck-Seite, freuen wir uns natürlich auch über Abonnenten. Wir sind allerdings so sehr im wahren Leben ganz oft unter Druck, dass wir quasi nicht täglich posten oder so, aber immer mal wieder.
Ja, wunderbar. Ja, wir hätten gerne noch ein bisschen weiter gesprochen. Tatsächlich sind wir mit der Plattform schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute bei mir gewesen seid in der Plattform. Das war das Thema Future Dreams mit meinen Studiogästen. Sagt mir mal kurz euren Namen.
Anna Mönnig.
Und Marc Lawikowski.
Moderation Michael Trost. Sagen tschüss, macht's gut.
Dankeschön.
Und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.